Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute haben wir einiges vor. Wir sind immer noch beim Yogacara. Wir hatten das letzte Mal, hatten wir ja die Skanda und da machen wir weiter. Skanda ist eine Basis, die relativ einfach ist von der Struktur her, auf dem dann die späteren Sachen aufbauen. Deswegen nochmal die einfachste Variante von innerem Erleben. Was wir ja schon immer wieder hatten, Theravada ist, es gibt äußere Objekte und dann gibt es zwei Aspekte, die bei jedem Bewusstseinsmoment auftauchen. Das ist Wahrnehmung und Vedana. Die sind unzertrennlich. Und dann gibt es aus Vedana die Geistesfaktoren, also die begleitet ist das alles von Bewusstsein. Das sind fünf Aspekte, wo wir unsere gesamte Erfahrung einordnen können. Jeden Moment, was wir erfahren, hat all diese Aspekte und das geht gar nicht anders. Wo wir Handlungsfreiraum haben, ist auf der Ebene Geistesfaktoren und auch Bewusstsein. So, soweit so gut. Das ist ja noch nicht so richtig kompliziert. Jetzt kommt's. Bewusstseinsfaktoren. Und diese Geistesfaktoren sind immer mit Bewusstsein verbunden, wird aber in der buddhistischen Psychologie getrennt. Und was für Bewusstseinsfaktoren gibt es jetzt alles? Das ist jetzt interessant. Also es gibt einmal die allgegenwärtigen Bewusstseinsfaktoren. So, warum bauen wir das auf? Also das müssen wir spiegelverkehrt so rum. So, die sind bei jedem Bewusstseinsmoment. Und das sind alles nur immer von einem Moment zum nächsten Moment, zum nächsten Moment, zum nächsten Moment. Deswegen gibt es eigentlich das Konzept von Sommer- und Winterzeit hier nicht, sondern es gibt immer nur das Jetzt. Das ist das Interessante. Also vollkommen jetlagfrei. Also wir haben einmal allgegenwärtige Bewusstseinsfaktoren und das ist aufmerksam. Aufmerksam, also man ist, also irgendwas passiert, irgendein äußerer Gegenstand und tschack, ist unsere Aufmerksamkeit dahin gerichtet. Ja? Dann haben wir Kontakt, sprich der äußere Gegenstand mit unserem Sinnesorgan treffen zusammen und nur wenn die zusammenpassen, gibt es Bewusstsein. Sprich, es gibt hier eine Form, irgendein Objekt, da gibt es das Auge, das Sehorgan, treffen zusammen und dann entsteht Sehbewusstsein. Und dann sind wir hier bei Sehbewusstsein. Ja? So gibt es ein Hörobjekt, Töne, ein Hör-Sinnesorgan, Ohr, trifft zusammen, tschack. So funktioniert das. Und das meint mit Kontakt. Dann kommt Empfindung und Wahrnehmung. Das sind die beiden Jungs hier, die kennen wir eigentlich schon. Insgesamt gibt es 52 Geistesfaktoren. Zwei davon sind Gefühl, also Vedana, und Sanya, Wahrnehmung. Das heißt, es bleiben noch 50 andere übrig, die immer begleitet sind mit dem jeweiligen Bewusstsein. Also mit Sehbewusstsein plus da.
Wo ist das denn mit Geist?
Wie wieder?
Wie ist das mit Geist? Das ist ja auch ein Organ, oder?
Genau, es gibt das Denkorgan, die Objekte des Denkorgans sind die Gedanken, die treffen zusammen und dann gibt es Geistesbewusstsein oder Denkbewusstsein. Genau, das sind aber noch, das sind die sechs klassischen Bewusstseinsformen und das letzte Mal haben wir dann noch die zwei anderen dazugenommen, Manas, das heißt das Ich-Bewusstsein, was auch spontan da ist und das Speicherbewusstsein, was sozusagen, wo sämtliche unsere Handlungen abgespeichert werden als Samen und die dann, also das Alaya, Speicherbewusstsein bildet dann die Grundlage für das, was wir in der Zukunft erleben. Also unsere Gewohnheitsdinger sind da drin. So, was haben wir noch? Und dann gibt es Wille, weiß ich jetzt nicht genau. Also, dann gibt es die sekundären Faktoren. Das sind die hier, die gehören also hier dazu. Die sind an sich auch noch neutral, also karmisch neutral. Das heißt, also da kommt Achtsamkeit dazu, Konzentration, Absicht, Interesse und Einsicht. Sind manchmal dabei, sind manchmal nicht dabei. Ja, also das ist so. Und dann, und das ist jetzt der Bereich, der also für Zukunft interessant ist, sind also die Geistesfaktoren, die positive Auswirkungen auf unser zukünftiges Verhalten haben. Also das, was alles unter Karma reinpasst oder reinfällt, sprich, was positive Folgen kreiert. Und das nennen die heilsame Geistesfaktoren. Und dazu, davon gibt es insgesamt 25 Stück. Ich habe das jetzt ein bisschen reduziert, weil sonst würden wir morgen noch hier sitzen.
Das fängt in der Gegenwart an und führt in die Zukunft.
Genau, also die Reaktion passiert hier in der Gegenwart, wird dann sozusagen ins Speicherbewusstsein abgespeichert und ist dann ein Samen für mögliche zukünftige Situationen, wo ein entsprechendes äußeres Objekt auftaucht und dann sozusagen dieser Same einklickt oder sprießt oder so. Ja, also das ist sozusagen nicht zwangsläufig so, sondern es ist als Potenzial vorhanden. Das ist die Idee. Ja? Also hier kommt dann nochmal, das ist nämlich interessant, hier kommt nochmal, also einmal Vertrauen und Achtsamkeit und zwar diesmal eine bisschen andere Achtsamkeit und zwar bewusstere Achtsamkeit, also das, was wir hier trainieren, ja, das ist etwas anderes als die Achtsamkeit, die dort benutzt oder sozusagen auftaucht oder nicht auftaucht. Ja. So. Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Also mir geht es eher so darum, ein bisschen so das Gefühl für diese Differenziertheit zu entwickeln. Wir können gerne das nächste Mal, ich kann einen Kommentar mitbringen, da ist jeder dieser einzelnen Faktoren erklärt und dann können wir uns überlegen, was das bedeutet.
Es wird nicht einfacher werden.
Wir nennen da die Achtsamkeit, sind unterschiedliche Achtsamkeiten, und zwar die Achtsamkeit da auf das, was passiert, dass man achtsam das aufnimmt, was passiert, und da als heilsam ist die Achtsamkeit, die man anderen gegenüber darlegt. Kann ich mir vorstellen.
Ja, also bei diesen ganzen Konstrukten gibt es bestimmt immer wieder unheimlich viele Kommentatoren, die das unterschiedlich dann kommentieren. Ja, also insofern glaube ich nicht, dass es da so eine Wahrheit gibt, sondern es gibt verschiedene Interpretationstraditionen, die zitieren sich alle gegenseitig dann wieder, aber müssen in ihrer jeweiligen Zeit natürlich auch immer wieder irgendwie was Sinnvolles sagen, was passt in den jeweiligen zeitlichen Rahmen auch, weil sonst ist es nicht mehr verstehbar für die aktuellen Leute. Und das Gleiche machen wir hier auch. Also wir schauen uns diese Konzepte an und überlegen uns, was macht das irgendwie Sinn für uns? Und wenn ja, in welcher Art und Weise, wie können wir das für unsere eigene Alltagspraxis benutzen? Und mein Verständnis wäre einfach, die Differenziertheit mal wahrzunehmen und durchaus im eigenen Alltag mal damit, also sich dran zu erinnern, aha, das ist jetzt der und der Zustand, wie zum Beispiel Vertrauen und das ist ein positiver Zustand und von der buddhistischen Idee hat das dann positive Folgen. Oder Hass, aha, Hass ist, also soweit sind wir jetzt noch nicht, aber ist ein unheilsamer Geist, also unheilsamer Geistesfaktor. Wenn ich den auslebe, hat er negative Folgen.
Und die kann ich benennen.
Die Folgen?
Na, das, was ich erkenne.
Genau, das, was ich im Moment erlebe. Es ist nichts anderes als eine Landkarte für das, was ich im Moment erlebe. So arbeitet man eigentlich damit. Man kann also einfach mit einem einfachen System, Skandhas, hat man 5 Aspekte bzw. 4 Erlebensaspekte, oder das, was dann im Abhidhamma ausdifferenziert wurde, und das hier ist reines Abhidhamma, das ist an sich die dritte große Sammlung des Pali-Kanons, ja, also die erste sind die Ordensregeln, die zweite sind die Texte, das Buddha und die dritte sind die philosophisch-psychologischen Texte und da gehört das hier rein. So. Also das ist die Einteilung vom Pali-Kanon und wenn ihr euch erinnert, das ist ja immer noch unser Thema, ist Vasubandhu, einer der Begründer oder Hauptvertreter des Yogacara, der ursprünglich aus dem, nicht aus dem Theravada kommt, aber aus dem Sarvastivada, glaube ich, so ähnlich. Also eine andere Hinayana-Schule, die in diesem nordindischen Kulturraum die ausschlaggebendste war. Ja? Also die haben sozusagen ein sehr ähnliches Abhidharma, also Psychologie, wie also auch die Theravada-Schule. So, dann kommen, also das sind jetzt die klassischen Übersetzungen. Manche Übersetzer übersetzen es heute dann auch positiv. Ich lese einmal, also mal hier vor. Also das erste ist Vertrauen, Achtsamkeit, dann Schamgefühl. Also sozusagen so ein natürliches Gefühl, was passend ist und was nicht passend ist. Dann kommt jetzt hier so eine Negativformulierung, Gierlosigkeit. Da könnte man locker einsetzen, Dana oder wie Großzügigkeit würde ich übersetzen. Manche sagen Gebefreudigkeit oder irgendwie so, aber das klingt komisch. Aber Großzügigkeit eigentlich, also diese innere Haltung, großzügig zu sein. Ja, und wenn man merkt, man schenkt jemandem zum Beispiel was aus Großzügigkeit, man hat dieses Konzept im Hintergrund, dann kann man reflektieren, ah, positiver Zustand, super. So ist es gedacht. Dann kommt das nächste, Hasslosigkeit. Das ist eigentlich, ich würde mal übersetzen, Metta wahrscheinlich. Wobei Metta kommt, glaube ich, nochmal extra. Nee, kommt nicht extra. Aber Freundlichkeit halt. So. Dann kommt Gelassenheit. Als positiver Zustand. Dann Weisheit, also Einsicht. Mitgefühl, Freude und heilsames Handeln. Heilsames Handeln sind also die Sila. Also die ethischen Grundhandlungen. 5. So, das sind die heilsamen. Das gilt es zu kultivieren eigentlich. Und zwar von Moment zu Moment. Das ist das Interessante, finde ich. So, dann kommt, dann kommt Unheilsames, beides sind Handlungen, eigentlich müsste es heißen, heilsame Handlungen und oder heilsames Handeln und unheilsames Handeln. So, das war die Idee. Da gibt es dann auch wieder Primäre, also extra bösartig. Und da ist als erster, ist da die Verwirrung. Und wenn ihr euch erinnert, die vier Grundgifte sind die Verwirrung als Ursache der Ursachen und daraus folgend die Gier und der Hass. Ja? Die drei Geistesgifte, wenn ihr euch erinnert. Hier taucht es wieder auf als Verwirrung. Dann kommt der Stolz, also Hochmut oder Egozentrik, könnte man heute neudeutsch auch sagen. Dann die Aufgeregtheit. Also, dass man sozusagen permanent unter Strom steht, permanent getrieben ist, dieser innere Zustand. Und die Schamlosigkeit. Also, da würde mir als Übersetzung Trump einfallen, zum Beispiel. Ja, so eine aktuelle Übersetzung.
Man kann es eigentlich auf alle vier nehmen, ne?
Genau, den könnte man für diese ganze Rubrik, könnte man die Rubrik Trump nennen. Ja, das geht genau. Ja, und dann kommen also Sekundäre und die sind in der Regel verbunden mit den Primären. Ja? Da kommt dann also Hass, Neid und das sind, also die Unheilsamen sind insgesamt 14. So. Ich weiß nicht, ob ich alle 14 dabei habe, aber Hass, Neid, Geiz, Gier, Arroganz, Starrheit. Starrheit ist interessant, weil das normalerweise gar nicht so als negativ wahrgenommen wird, aber jeder und jede kennt wahrscheinlich Menschen, die so ein bisschen eingeengt sind, so kompliziert sind. So. Und wenn man hier dieses Konzept im Kopf hat, weiß man, sekundärer, unheilsamer Geistesfaktor.
Ist das
Wie bitte?
Massives Anhaften.
Nee, Anhaften ist die. Ja, Anhaften haben wir das als eigenes.
Stur.
Das ist so stur, genau, so stur, so eingeengt, so starr. Also, ja.
Voller Konzepte. Voller Konzepte, so ein Konzept festhalten.
Ja, auch, so eingeengt. Ja, ja, kognitiv eingeengt, ja. Also, finde ich interessant, dass es da auftaucht, weil eigentlich ist es total aktuell auch, finde ich. Dann kommt, geht's weiter. So, ich glaube, so haben wir es. Dann kommt die Müdigkeit, Zweifelsucht. Zweifelsucht bezieht sich, also ich würde sagen, also es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, der klassische, ist, bezieht sich auf den Buddhismus, dass man anfängt daran zu zweifeln, dann mit der Praxis weniger macht oder was anderes macht. Und dadurch die eigene Entwicklung natürlich nicht mehr weiterbringt. Deswegen ist es einer der gefährlichsten Hindernisse eigentlich. Aber Zweifelsucht, würde ich sagen, hat auch noch diesen Aspekt, dass man permanent alles in Frage stellt, in Frage stellt, in Frage stellt und irgendwie so im Kreis dreht und eigentlich nirgendwo ankommt, sondern sowas. Ja, so eine Art von Misstrauen.
Krant.
Wie bitte?
Krant ist mir jetzt einfach.
Ja, aber Krant ist.
Hängt mit dem Entscheiden selbst zusammen, dieser Zweifel. Ohne Entscheidung ist das, oder? Ist das schon ein Entscheiden? Es gibt ja Menschen, die ununterbrochen eine Entscheidung mit weiterkommen. Das ist nicht dieses.
Wie? Sie entscheiden oder?
Na, sie können nicht entscheiden. Geht so und dann später wieder anders und wieder anders und es gibt keine Entscheidung.
Das wäre so diese Ambivalenz, gell?
Ja.
Ja, könnte man vielleicht auch da reinpacken.
Auch Müdigkeit?
Müdigkeit eigentlich, naja, weil...
Mattung des Geistes.
Ja, weil dann einfach der Antrieb für die Praxis fehlt. Also es ist ja einer der Nivaranas, also der Hindernisse bei der Meditation, Aufgeregtheit und Müdigkeit, Tinamida. Und interessanterweise taucht es auch hier auf, ja.
Das ist nur lustig, weil es so kombiniert ist mit so wirklich echt negativen Dingen.
Ja, aber Müdigkeit könnte man ja auch so, es gibt ja auch Leute, die kommen einfach nicht in die Gänge.
Ja,
also so Antriebslosigkeit.
Depression ist ja das schon, ne?
Ja, wäre ein Aspekt von Depression. Also witzigerweise, zu jedem dieser Faktoren fällt einem ja eine Person fast ein. Manche haben auch mehrere Faktoren zusammen. Also, ja. Das finde ich auch interessant, dass das ein Geistesfaktor ist, üble Ansichten. Also das heißt, also wirre Konzepte im Kopf eigentlich. Wie bitte?
Verschwörungstheorie.
Zum Beispiel Verschwörungs-, also so... Also wirklich abgedreht kognitiv, würde ich sagen, ja, die so verwirrt sind.
Bei Corona
sehr. Ja, genau, Corona war das. Ja, oder wenn man den Kickel zuhört, ja, also denkt man, also in welchem Film lebt denn der? Das ist also sowas.
FPÖ-Wähler haben wir. Ja, ich
weiß. Korreliert das?
Vermutlich.
Ja, es ist die stärkste Partei momentan, glaube ich, ja, in Österreich. Ja. Ja, also wir leben in verwirrten Zeiten. Wobei es früher wahrscheinlich nicht besser war, aber ja.
Ja, es war früher immer besser.
Aber eigentlich kann man ja wirklich vieles unter Verwirrung zusammenfassen.
Ja. Ja. Also wir haben ja einmal Verwirrung und einmal üble Ansichten. Ja. Also das nächste finde ich auch interessant, Skrupellosigkeit. Und da fällt mir auch wieder Trump ein, ja. Also Hauptsache macht ein gutes Geschäft, egal was passiert. Und Hauptsache seine Familie kriegt da noch ein paar Millionen dazu. Ja. Und der letzte Punkt ist die Eifersucht. interessant, dass es hier auftaucht, aber ja, ist also auch ein unheilsamer Gedanke. Hätte ich jetzt auch gesagt, kommt, geht wahrscheinlich auch nicht nur jetzt in beziehungsmäßig, sondern überhaupt anderen Menschen etwas nicht gönnen zu können.
Missgunst.
Missgunst, ja, diese Art von Missgunst. Also immer das Gefühl zu haben, man selbst ist zu kurz gekommen. Sowas. So in die Richtung würde ich es interpretieren.
Das ist grundmassiv.
Also, ja. Ja, das ist eigentlich dieses Konzept. Und wenn man das jetzt sozusagen mit dem Aspekt Karma zusammenbringt, ja, dann gibt es also früheres Karma. Also das gibt es ja schon in unserem momentanen, aktuellen Speicherbewusstsein, sind ja schon Samen von früher drin. Die bewirken natürlich stärker, dass die negativen Samen wirken stärker darauf, dass diese Zustände aufpoppen. So, und zwar automatisch, mehr oder weniger. Ja, das ist ja immer noch spontane Reaktion. Aufgrund unserer Gewohnheitsmuster, unserer Samen, die halt irgendwie abgespeichert wurden, poppt das auf oder das Handy poppt auf, was auch immer. Brauchst du nicht, ich habe hier diese Übersicht, ich kann die online stellen. Und ja, also weil wir sind ja hier...
Das heißt, es gibt eine eigene Dynamik da schon.
Genau, also wir sind sozusagen immer im Prozess. Und der Prozess der Augenblick des momentanen Prozesses ist schon beeinflusst durch unsere Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist in dem Speicherbewusstsein abgespeichert und mit Latenzen, so müsste man sagen, also mit Möglichkeiten. Und das, was aber in unserem Speicherbewusstsein schon drin ist, manifestiert sich in dem Moment als spontane Reaktion. Ja, also irgendwas passiert und schon habe ich irgendeine wirre Vorstellung. So, und der Moment, in dem Moment, wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, also vermeiden kann ich das im Moment nicht, weil es sozusagen karmisch bedingt ist. Aber ich kann sozusagen in dem Moment unterbrechen diesen Prozess, indem ich diesem negativen Geistesfaktor nicht Folge leiste. Und damit unterbreche ich diesen Automatismus und kann eine positive Haltung einnehmen und damit ein positive Samen ins Speicherbewusstsein, genau. Und dann wird sozusagen das, was dann noch drin ist, mit den positiveren Dingen, bewirkt dann den nächsten Augenblick. Das ist die Logik. Ja, deswegen gibt es sozusagen noch, das spare ich mir aber ich will es nur erwähnt wissen, gibt es sozusagen dann noch Einteilungen von Bewusstsein, also von karmisch heilsamen Bewusstseins gibt es Auflistungen und karmisch unheilsamen Bewusstsein gibt es Auflistungen. Sprich, jeder dieser Faktoren ist mit einem dieser Bewusstseine nochmal verbunden. Ja, also es gibt ein Bewusstsein ein Sehbewusstsein, was mit Hass verbunden ist. Das ist sozusagen ein karmisch negatives Bewusstsein. Es gibt ein Bewusstseinszustand, also zum Beispiel Hörbewusstsein, was mit was nehmen wir da? Mit Absicht oder mit Interesse verbunden ist, ist das ein Bewusstseinszustand, der karmisch neutral ist. Ja? Dann gibt es einen Bewusstseinszustand, der mit Vertrauen verbunden ist, also zum Beispiel ein Denkbewusstsein, was mit Vertrauen verbunden ist. Das ist ein karmisch positives Bewusstseinsmoment. So wird das sozusagen dann nochmal mit den sechs verschiedenen Bewusstseinsformen kombiniert.
Das, diese spontane Reaktion, das ist, wie nennt man das heute, Triggern. Ist das wie Triggern?
Der Trigger ist das äußere Objekt. Und das ist die Reaktion auf den Trigger.
Okay.
Ja, das ist die spontane Reaktion, die sozusagen bedingt ist durch das, was in unserem Speicherbewusstsein schon von vorher schon drin ist. Ja, und wir haben alle, also ich meine, wenn wir genau hinschauen, funktionieren wir alle auf Funktionen auf Gewohnheitsmuster. Ja, das ist das, was sozusagen unsere Vergangenheit ausmacht und was unser Jetzt maßgeblich beeinflusst, aber nur als momentane Aufblitzen. Wir können jederzeit jedes Gewohnheitsmuster in jedem Moment unterbrechen, indem wir nicht Folge leisten. Das ist der Moment, den wir trainieren in der Meditation.
Warum hast du dann Handeln da oben hingelegt? Ja. Handeln eher danach?
Nee, das... Ja, okay. Also es heißt einfach hier unheilsame Handlungen oder unheilsames Handeln, so rum. Das habe ich falsch rum. So rum. Ja, oder das Handeln, also das... Also, okay, vielleicht ist die Übersetzung mit Handeln nicht so richtig. Haltung oder Reaktion? Reaktion müsste man eigentlich besser dastehen. Weil Handlung assoziieren wir immer mit einer bewussten Entscheidung. Und das hier ist kein erstmal in diesem Konzept her als Geistesfaktor, der spontan auftauchen, keine bewusste Handlung, sondern das, was wir dann daraus machen. Ist sehr ähnlich.
Diese Unterteilung, primär und sekundär.
Ich glaube, das ist einfach, also was stärkere Auswirkungen hat, denke ich mir. Aber kann ich gerne nachlesen, wie da die Logik ist.
Kommt das eine aus dem anderen?
Ja, also. Oder die Primären sind immer da, wenn sie da sind, und können dann gekoppelt nochmal sein mit den Sekundären. Vielleicht so, ich weiß es aber nicht genau. Also man muss halt dran denken, diese Konzepte werden auswendig gelernt. Das heißt, das haben die Mönche im Kopf und können dann in der eigenen Meditationspraxis, wenn sie so wach sind, jeden oder viele Bewusstseinsmomente sozusagen wissen sofort, ah, das ist das, das ist das, das ist das. Und das schafft dann innere Klarheit, dass man dann wirklich ongoing sieht, was da eigentlich im eigenen Geist passiert. Und der entscheidende Punkt ist, von Moment zu Moment, dass man sozusagen in jedem Moment dann auch Handlungsfreiheit hat. Sprich, man kann in jedem Moment sozusagen immer in diese Position des inneren Beobachters einsteigen, in die Gelassenheit. Und das ist dann das Thema, was alle... oder was besonders dann auch Zen trainiert. Ja, dass du, egal was passiert, außen oder innen, du kannst trainieren, trotzdem gelassen zu bleiben, trotzdem im eigenen Schwerpunkt zu bleiben.
Aber Frank, hat das nicht sehr viel zu tun, das eigentlich mit dem, was man unter Vipassana versteht, auch mit diesem Benennen? Weil das macht ja das Zen ja dann eigentlich eben nicht mehr. Aber offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Training der Mönche auch...
Das ist ja nicht Zen. Das ist, also das,
ja, das ist schon,
genau.
Das erinnert mich schon sehr an diese Benennungstechniken, das Vipassana.
Ja, 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 klar. Also das Benennen ist ja nichts anderes. Also, es kommt immer darauf an, mit welchen Kategorien du es benennst. Genau. Aber das ist eigentlich ein System von Benennung. Ja, genau.
Detaillierter.
Nur detaillierter. Genau. Genau. Genau.
Also wie Goenka ein bisschen, oder? Das ist so.
Ja, also mir ist nicht bekannt, dass Goenka das so, also ich kenne nur, dass er bei den Skandhas geblieben ist. Okay. Diese Linie von Cornfield, Goldstein, also die Amis, die arbeiten damit eigentlich überhaupt nicht. Ja, also das sind wirkliche Spezialisten, die einfach, ja, also die, ja.
Aber das führt dann zum Zen und Zen beachtet.
Das ist die Grundlage.
Den wir dann eigentlich
beachten. Nee, ja, jein. Also das ist sozusagen der erste Teil von Vasubandhu. Und damit schließen wir hier eigentlich die Hinayana-Schulen ab. Und das ist in dieser Person von Vasubandhu sozusagen greifbar, dass der in seiner ersten Lebenshälfte, weiß ich nicht, ob es wirklich die Lebenshälfte war, aber in seinem ersten wissenschaftlichen Tun oder Mönchsdasein, war das ein Spezialist fürs Abhidhamma, hat also ein vierbändiges Werk geschrieben, wo das alles sehr detailliert aufgelistet wird und die ganzen Kommentare gesammelt und alles Mögliche. Und dann macht er einen Shift. Und uns interessiert dieser Shift. Und nach dem Shift entsteht das Yogacara und das ist die Grundlage für Zen. Das ist nicht die Grundlage für Zen. Wenn man das so unterscheiden will, das ist, glaube ich, in der realen Welt nicht wirklich so unterschieden worden, sondern das war dann immer persönlichkeitsabhängig und so. Also das baut alles so aufeinander auf. Trotzdem ist Yogacara ist sozusagen ein qualitativ etwas Neues. So würde ich das sagen. Obwohl es sozusagen auch in der Person von Vasubandhu, der hat das natürlich mit drin, der kann das nicht löschen, ja. Aber er macht einfach Jup.
Das hat es transformiert, kann man sagen.
Das setzt einen anderen Schwerpunkt vielleicht. Ja, also, wie bitte?
Entschuldigung. Na? Diese beiden Achtsamkeitsbegriffe, sind das, basieren die auf unterschiedlichen Sanskrit-Wörtern?
Eigentlich ja. Also das ist jetzt alles meine Übersetzung. Ich habe die Sanskrit-Begriffe weggelassen, aber kann ich gerne nachliefern, weil auch die englischen, also ich habe mit drei Autoren gearbeitet. Das ist mit Jnanatiloka, mit Thich Nhat Hanh und hier mit unserem Freund, wo ist er? Ben Connelly, so, ist ihre oder so, gell? Ben Connelly. Und der ist eigentlich der aktuellste. Ja, also das Buch ist von Pi mal Daumen. Okay, kann ich, das ist jetzt echt klein geschrieben. 16 würde ich jetzt mal tippen. Aber relativ aktuell. Wenn du dich erinnerst an Jnanatiloka, es gibt zwei Bücher, wo die Übersicht ist, der hat so ein riesen Schaublatt, und zwar im Visuddhimagga ganz hinten zum Aufklappen und auch im Wörterbuch, im buddhistischen Wörterbuch hinten. Und den seine Übersetzung, das ist das Problem, ist rein akademisch. Das heißt, er hat das rein vom sprachlichen Pali oder Sanskrit versucht zu übersetzen, aber es hat keine Substanz in der Weise, dass das irgendeine Relevanz für Meditation haben könnte oder so. Sondern es ist philologisch ganz witzig. Aber es ist, also ich bringe es nächstes Mal mit und lese mal vor, wie der das übersetzt. Also da weiß man überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Obwohl es auch Kommentare dann gibt von Jnanabodhi, also dem Nachfolger von, also die Lehrlinie ist ja Jnanatiloka, Jnanaponika, Jnanabodhi. Ja, und der Jnanabodhi hat also einen Kommentar dazu übersetzt, den auch schon also Jnanatiloka übersetzt hat, aber ich finde die Übersetzung von Jnanabodhi besser, einfach zeitgemäßer. Ja, und da hat er sozusagen die ganzen Begriffe also definiert und trotzdem ist das alles noch sehr abstrakt. Und er hier, also ich habe mich hauptsächlich an ihn hier gehalten, also er erscheint mir als jemand, der das wirklich also versucht, auf die eigene Meditationspraxis umzulegen und dann brauchst du natürlich Definitionen oder Begriffe, die irgendwie auch Sinn machen und nicht vollkommen abstrakt sind, wo niemand was mit anfangen kann. Ja, aber also deswegen ist das, es ist einfach ein Arbeitstool und vielleicht kann man auch eigene Begriffe damit einsetzen. Ja, also es sind einfach Listen, die irgendwelche Mönche irgendwann mal erstellt haben und die Frage ist, ob wir heute nicht vielleicht bessere Listen hätten, wenn wir also irgendein psychiatrisches, also Diagnostik-Manual nehmen würden oder so. Ja, weil die Psychiatrie ist ja nichts anderes, als dass die auch unheilsame Geisteszustände katalogisiert haben. Noch viel, viel differenzierter als jetzt das Abhidhamma. Ja, und die positive Psychologie, die hat versucht, diese positiven psychologischen Aspekte zu klassifizieren. Das, ja, und sind also auch auf riesige Listen gekommen. Also insofern ist die Idee offensichtlich nicht wirklich neu. Aber was uns halt interessiert, ist so ein bisschen dieser historische Aspekt, festgemacht an der Persönlichkeit von Vasubandhu. Erster Teil ist Abhidhamma, schließen wir ab. Und dann am nächsten Mal geht es dann weiter mit Yoga Jahara. Punkt.